Herzlich willkommen zurück im Funkhaus Auerstraße. Wir haben den 22. Dezember 2021. Mein Name ist Sven Bortlisch und das hier ist Folge 28.2, der zweite Teil unseres Jahresrückblicks 2021. In der letzten Woche konnten Sie den ersten Teil hören. Margarete Wiedemann, Klaus Schindler und ich haben rekapituliert, was es in diesem Jahr für politische Themen gab. Und nun, da es etwas ausführlicher geworden ist, geht es weiter mit dem zweiten Teil. Viel Spaß und alles Gute.
Ein Stichwort und ein Ereignis, an das ich mich eigentlich ungerne zurückerinnere, aber wir müssen es natürlich ansprechen, das Sommerhochwasser in diesem Jahr. Man würde es normalerweise Jahrhunderthochwasser nennen, aber wenn man auf die Entwicklung in den nächsten Jahren klimatisch guckt, wird es wahrscheinlich eher ein Jahrzehnte Hochwasser gewesen sein. Auf jeden Fall, das Wasser stand an Stellen, wo es normalerweise nicht zu finden ist.
Wo es nicht zu suchen hat, ganz genau. Also das war der letzte Tag vor meinem Urlaub. Ich erinnere mich, dass die Ruhr, auf die ich von meiner Wohnung aus blicken kann, also stetig anstieg und alle Zuwege zum Ufer waren überschwemmt. Das war also ein unglaubliches Bild, was sich darstellte. Und ich habe dann im Urlaub natürlich die Berichte aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in Gänze gesehen. Und dann war natürlich der Schaden hier bei uns in Mühlheim noch relativ gering. Wenn man also jetzt an die Ahr geht und heute noch sieht, was da für schreckliche Zustände sind. Aber es mahnt uns natürlich alle wirklich auch das Thema Klimaschutz und Umwelt ernst zu nehmen und da wirklich auch unser Verhalten zu ändern und zu schauen, was bei jeder Aktivität, bei jedem Projekt, was wir jetzt verabschieden, welche Auswirkungen hat das auf den Klimaschutz? Das ist eine Sache, ich glaube, die hat sich also schon etwas besser ausgeprägt durch so eine, ich sage jetzt mal, Mahnung.
Ja, ich habe das ähnlich wie Margarete ja auch von meinem Urlaubsort verfolgt. Habe da fassungslos die Bilder gesehen, natürlich von der A, aber was sich bei mir natürlich auch nachhaltig in Erinnerung eingebrannt hat, war das Video von der Moornixe, die da am Kahlenbergwehr quasi ja verschlungen wurde von den Wassermassen. Und da können wir schon mal sehen, was für eine Urgewalt da überhaupt durch so ein Hochwasser ausgeübt wird. Und beim Stichwort Moornixe können wir vielleicht nochmal den Bogen kurz zu einer ganz aktuellen Initiative spannen, die unsere Jungsozialisten hatten, die Idee, besagte Moornixe, die ja leider nicht mehr reparabel ist, als Mahnmal zu positionieren gegen die Folgen des menschengemachten Klimawandels. Wir haben das entsprechend aufgegriffen und einen Antrag für die nächste Ratssitzung daraus gemacht, dass nämlich die Moornixe an geeigneter Stelle in der Nähe der Ruhr, also am Ruhrufer, aufgestellt werden soll als ständiges Mahnmal, um eben das, was Margarete ja auch gerade gesagt hat, eben nicht zur Tagesordnung überzugehen, sondern auch auf lokaler Ebene immer daran denkt, dass wir auch durch unser Handeln hier letztendlich einen Teil dazu beitragen, ob die Entwicklung des Klimawandels so weitergeht oder ob man das zumindest stoppen oder abmildern kann.
Die Schäden sind ja auch heute noch im Stadtgebiet, auch hier in Mühlheim zu sehen.
Ja, natürlich.
Die Schleuseninsel ist immer noch gesperrt, Versorgungsleitungen liegen dort offen, müssen komplett erneuert werden. Es gibt auch wohl Einsickerungen. Da muss man auch mal schauen, wie das weitergeht. Die Weiße Flotte legte eine Zeit lang, als die Saison noch war, nicht mehr da, wo sie normalerweise.
Ja, wir haben bei Sportanlagen, also Fußballplatz von Blau-Weiß-Minntal, haben wir Schäden in sechsstelliger Höhe. Aber zum Glück, muss ich sagen, konnte da sehr schnell geholfen werden, auch durch die Mittel, die vom Land zur Verfügung gestellt worden sind und durch Sponsoren.
Durch Spendenbereitschaft, die wirklich enorm
das,
ist.
Ja, das war wirklich auch sehr positiv, sodass man da auch sagen kann, dass die doch relativ schnell wieder zu einem geregelten Spielbetrieb zurückkommen können.
Was man aber nicht vergessen darf, beziehungsweise da möchte ich auf jeden Fall nochmal den Blick hinlenken, trotz der schwierigen Situation, die sich hier vor Ort gezeichnet hat, unsere Feuerwehr geholfen in den noch deutlich schlimmer betroffenen Regionen. Und das ist natürlich auch ein Zeichen von Mitmenschlichkeit, das ich großartig finde. Und Da gebührt der Feuerwehr ein Lob. Das war mit Sicherheit kein Einsatz, der sich in dem normalen Arbeitsalltag integrierte, der sich in den normalen Arbeitsalltag integriert. Integriert hat. Nein, Intrige machen wir hier nicht.
Das geht natürlich auch für das THW und andere.
Genau, also die Hilfsorganisationen, die also uneigennützig geholfen haben, also die verdienen jeden Respekt.
Und auch die vielen privaten Initiativen.
Absolut, absolut. Das gibt wieder ein Stückchen Hoffnung.
Ja, dieses Hochwasser hat aber natürlich auch gezeigt, dass man eventuell einige Projekte nochmal überdenken sollte.
Ja, das war jetzt mal eine Überleitung.
Das war eine Überleitung, großartig.
Wenn man das betont, ist das ein bisschen traurig, aber ich danke. Ja. Die Rettungswache in Saarn, die neue...
Die geplante.
Ja, wir hatten aber schon eine Entscheidung getroffen, ja. Aber die Bezirksregierung hat in ihrer Weisheit festgestellt, beziehungsweise konnten wir mit eigenen Augen wahrnehmen, dass auch die Rettung, dass das Gelände der einer möglichen zukünftigen Rettungswache Saarn auch vom Hochwasser betroffen war.
Das haben wir auch als SPD-Fraktion angemerkt.
Das haben wir immer, da haben wir darauf hingewiesen, aber man hat uns ja da noch belächelt, weil man sich nicht vorstellen könnte, dass sowas passieren
könnte. Naja, die Argumentation war ja, um das nochmal genau zu lokalisieren, das ist ja eine Fläche an der Mintaler Straße gegenüber quasi der Wiese, der großen Wiese vom Kloster Saarn, also auf der anderen Seite der Straße, die ja logischerweise immer im Bereich von Hochwasserereignissen liegt. Man glaubt da allerdings, das waren die Planungen, dass man durch entsprechende bauliche Maßnahmen, sprich ja, entsprechende Sockel, die man dann da hätte errichtet, das Thema in den Griff kommt. Und jetzt hat man eigentlich sehr eindrucksvoll gesehen, nein, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, beziehungsweise man hat gesehen, dass es technisch, glaube ich, auch gar nicht umsetzbar ist. Und nichts wäre fataler in einer solchen Situation, einer solchen Katastrophensituation, dass die Rettungsdienste da nicht auswirken können.
Ja, die arbeiten.
Die sind auf dem Gelände, die kommen da nicht weg. Ja. Und
müssen sich selbst retten.
Erst. Ja, ja. Ne? Man kann jetzt nicht mit Schlauchbooten die Rettungsfahrzeuge da vom Gelände runterziehen. Das ist, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders.
Feuerschiff Ruhe 1.
Ja, so ungefähr. Es ist natürlich keine einfache Aufgabe, denn man kann ja jetzt nicht einfach irgendein Gelände, was frei ist, nutzen, sondern Ziel der ganzen Überlegungen war ja, die Rettungswege zu verkürzen, die wir jetzt im Süden von Mülheim haben. Und dazu muss man natürlich den Standort sehr genau planen, dass eben da die Wege ja so geplant werden können, dass auch in der gesetzlich vorgegebenen Zeit jeder Punkt in dem Bereich angefahren werden kann. Also insofern engt sich da die Auswahl schon sehr ein. Allerdings, man muss fast sagen, war das hier ein Scheitern mit Ansage. Denn wir haben es ja gerade schon erwähnt, viele Leute, die Verhältnisse vor Ort kennen, haben immer gesagt, Leute, na, wenn die Ruhe mal wieder über die Ufer tritt, dann kriegt ihr da nasse Füße.
Die Natur hat die Argumente geliefert.
So ist das.
Das ist ja. Also die Verwaltung muss nochmal ran und einen neuen Standort suchen.
Absolut.
Weniger geeignet aus den Gründen, die Klaus gerade genannt hat. Dafür ist das Tengelmann-Gelände.
Das ist richtig. Das ist ja auch nicht, ja, das ist auch schon südliches Mülheim, aber ich denke, der Saarner Bereich würde sich doch anbieten, beziehungsweise. Das ist zwingend notwendig, dass da was passiert. Ja, Tengelmann, das Tengelmann-Gelände gibt große Chancen. Das wollen wir also wirklich als erstes da konstatieren. Und das, was Soravia da jetzt auf den Weg gebracht hat, ist grundsätzlich schon, entspricht grundsätzlich schon unseren Vorstellungen. Aber da betone ich das Wort grundsätzlich. Viele Dinge bei dem Wettbewerbsgewinner sind hervorragend. Beispielsweise ist da auch Wetter sehr ökologisch gedacht. Man hat da einen großen Bereich, in dem ein See gebaut werden soll, ausgebaggert werden soll. Was uns nur wirklich umhaut, und das habe ich also in vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern erlebt, ist diese massive Bebauung in der Höhe. die da vorgesehen ist. Und schön ist natürlich auch, dass der Denkmalschutz da beachtet wird. Es gibt viel Positives da. Nur die Ausformung braucht noch viele Diskussionen, um zu einem optimalen Ergebnis zu kommen. Und unser ehemaliger planungspolitischer Sprecher, mein Geschäftsführer hier vor Ort, kann das sicherlich auch entsprechend begründen, dass wir da noch viel tun müssen.
Ja, wir müssen, glaube ich, schon mal beim Grundsätzlichen nochmal auf das Grundsätzliche zurückkommen. Was aus Sicht der SPD vor allen Dingen auch zu beachten ist, ist, dass man eine ausgewogene Mischung zwischen einer Wohnbaunutzung und einer gewerblichen Nutzung der Fläche hinbekommen. Die ersten Entwürfe, die wir seinerzeit gesehen haben, die noch von der Familie Haub selber initiiert worden sind, die haben die Gewichtung ja ganz, ganz stark in Richtung Wohnungsbau gelegt. Ist natürlich aus Sicht eines Investors nachvollziehbar, weil damit lassen sich nun mal die höheren Renditen erzielen als durch eine gewerbliche, flächenextensive Nutzung von solchen Grundstücken. Da sind wir aber, glaube ich, auf einem guten Weg. Und dass da der Bedarf eben in Mülheim nach wie vor sehr hoch ist, das sehen wir ja schon an der erfreulichen Entwicklung in dem Bestandsgebäude, den Mülheimer vertrauten großen alten Wisser-Komplex, der ja nicht abgerissen wird, sondern eben modernisiert umgebaut wird. Da haben wir schon eine doch erhebliche Anzahl von neuen Vermietungen, die auch Arbeitsplätze schaffen bzw. Arbeitsplätze mitbringen. Wir haben glaube ich, schon mal ein gutes Fund, mit dem wir wohnen können. Und es zeigt eben nach wie vor, wie attraktiv Mülheim auch als Wirtschaftsstandort ist.
Und als Wissenschaftsstandort.
Und als Wissenschaftsstandort, weil da die Verknüpfung zwischen der Hochschule Ruhr-West und den Unternehmen, die sich dort ansiedeln, ja schon allein aufgrund der geografischen Nähe sozusagen auf dem Tablett sitzt oder liegt. Das kann es aber jetzt nicht gewesen sein, dass man sagt, man nutzt nur das Bestandsgebäude und der Rest wird dann eben für Wohnnutzung quasi bebaut, sondern da muss noch ein bisschen mehr passieren. Und da sind wir natürlich bei den Details, die Margarete ja auch schon angesprochen hat. Was wir nicht wollen, ist eine Trabantenstadt. Allerdings muss ich jetzt als jemand, der sich in der Vergangenheit ein bisschen intensiver mit dem Bereich Planungspolitik, Städtebau und auch der Situation in Mülheim beschäftigt hat, nochmal an der Stelle sagen, ich schließe mich nicht dem Chor derjenigen an, die sagen, alles, was in die Höhe geht, ist zu verteufeln. Wir haben in Mülheim eben die bekannte Knappheit an Flächen. Das bezieht sich eben auch auf den Wohnungsbau. Und wir können uns nicht den Luxus erlauben, da wo größere Flächen zur Verfügung steht, dann wieder die klassische Häuslebauphilosophie umzusetzen. Das löst unsere Probleme nicht.
Nein.
Wir müssen einfach auch ein bisschen massierter schon bauen. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass wir gleich wieder in wolkenkratzerartige Architektur verfallen, aber die ein oder andere Landmarke kann ich mir da durchaus vorstellen. Und wenn wir gerade bei dem Stichwort sind, Wohnbedarf, was auch unstrittig ist, ist der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in Mülheim. Mülheim ist ein teures Pflaster, was Wohnen anbetrifft. Und auch da muss man entsprechende Akzente setzen. Da muss die Politik entsprechende Vorgaben machen, was die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, Stichwort öffentlich geförderter, früher nannte man das ja sozialer Wohnungsbau, anbetrifft. Da wird natürlich auch, denke ich mal, ein ganz großer Impuls von der neuen Bundesregierung kommen, die ja sich auch auf die Fahne geheftet hat, über 400.000 neue Wohnungen im Jahr zu bauen. Und da muss natürlich ein erheblicher Anteil auch an Wohnungen, die öffentlich gefördert werden, rumkommen. Und wie gesagt, wir haben ja die Instrumentarien, wir sind ja durchaus in der Lage, durch entsprechende Vorgaben über Bauleitplanung da auch steuernd einzuwirken.
Wir werden aber auch sicherlich nochmal zu Beginn des nächsten Jahres mal eine eigene Folge zu Tengelmann machen, weil es da mit Sicherheit einiges drüber zu sagen gibt und dann auch unseren planungspolitischen Sprecher Oliver Willems dann mal einladen.
Das bietet sich auf jeden Fall an.
Das haben wir auf jeden Fall auf dem Zettel. Ja, die Zeit ist arg fortgeschritten, also sind wir auch schon beim letzten Thema und danach reißen wir nochmal ganz kurz unsere Erfolge und Initiativen an. Aber wir haben mit dem Haushalt mehr oder weniger begonnen und wir enden auch mit dem Haushalt, und zwar mit dem Doppelhaushalt 22-23, der im letzten Monat verabschiedet wurde.
Ja, da hatten wir keine Bauchschmerzen, unsere Zustimmung zu erteilen, weil also keine dramatischen Einschnitte geplant waren. Wo es natürlich noch ein bisschen mangelte, war die Einnahmeseite, die also immer noch nicht besser ausgebaut ist, was ja nicht zuletzt an der fatalen Flächendiskussion, die wir vor mehr als einem Jahr geführt haben, liegt. Aber das Thema können wir sicherlich auch in einem anderen Podcast nochmal behandeln. Das möchte ich jetzt nur mal kurz in Erinnerung rufen.
Ja, und dann wird natürlich noch spannend zu sein, wie sich die Corona-Haushaltslage in Zukunft weiterentwickelt.
Ja, als Opposition, um ein Gänsefüßchen gesprochen, wäre man natürlich eher geneigt, keine Doppelhaushalte zu verabschieden, weil da begibt man sich natürlich in eine Situation, dass man halt im nächsten Jahr nicht kritisieren kann, was man vielleicht kritisieren wollte. Mhm. Aber Margarete hat es ja gerade schon formuliert, es gab eben keine zusätzlichen Einsparvorschläge, die sich aus dem Haushaltssanierungsplan ergeben haben. Und insofern war eigentlich klar, dass die SPD-Fraktion dem Haushalt auch zustimmen kann.
Und wir haben also in den letzten Jahren immer wieder den Vorschlag gemacht, einen Doppelhaushalt aufzustellen. Das ist aber von der damaligen, ich nutze jetzt auch mal das Wort Opposition, abgelehnt worden. Darum sind wir froh, dass wir uns letztendlich doch mit dem guten Vorschlag durchgesetzt haben.
Ich meine, der Haushalt hat ja schließlich auch einige unserer Ideen
aufgenommen.
Ja. Und Ideen ist jetzt das Stichwort. Wir können mal ganz kurz, einige haben wir schon angeschnitten, auf einen Teil unserer Initiativen und auch erfolgreichen Initiativen zurückschauen. Streetworker-Stelle war das Thema.
Da hatten wir uns schon drüber unterhalten. Ich denke, wir können uns jetzt auch auf Stichworte konzentrieren. Wir haben ja schon eine ordentliche Zeit miteinander.
Wir sind jetzt bei 48 Minuten. Das wird eine unserer längeren Folgen, aber das haben Jahresrückblicke ja
gemacht. Das ist richtig, das ist richtig. Auch ohne Günther Jauch, der ja auch in diesem Jahr nicht mehr dabei sein wird, wie ich hörte, aber Scherz beiseite. Wir haben also die schon angesprochene Streetworker-Stelle mit angestoßen, beziehungsweise angestoßen, das ist dann aufgenommen worden. Die Ausstattung des kommunalen Ordnungsdienstes hatten wir im letzten Jahr schon gefordert, weil wir auch der Auffassung sind, dass Menschen, die vor Ort im Einsatz sind, anständig ausgestattet sein müssen. Das ist jetzt auch, die Einsicht ist jetzt auch gefolgt. Das Thema Photovoltaik auf dem Flughafengelände haben wir angestoßen und jetzt nochmal erinnert.
Ganz aktuell.
Wir wollen den Flughafen ja, die Nutzung des Flughafens ja auch verbessern im Hinblick auf unsere Einnahmesituation. Und da kam der Vorschlag der SPD-Fraktion, glaube ich, ganz gelegen, eine Photovoltaikanlage auf dem Flughafengelände anzubringen. Wir haben im Antrag natürlich gesagt, zu prüfen, aber wir können uns gut vorstellen, dass da auch einiges pekuniär bei uns landen
wird. Ja, nicht nur das, müssen wir auch immer im Auge behalten, dass wir uns verpflichtet haben, auch die Klimaneutralität zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erreichen. Und das ist natürlich auch nochmal ein wesentlicher Baustein, weil die Energie, die dort erzeugt wird, könnte man beispielsweise zur Produktion von Wasserstoff einsetzen und so weiter und so fort.
Genau. Ja, das nächste Stichwort, was wir rausgesucht hatten, waren die Luftfilter in Schulen.
Ein hart diskutiertes
Thema und auch nicht zu Anfang nicht wirklich ernst genommenes Thema. Ja. Das ist also zieht sich auch so ein bisschen, stelle ich hier durch unser heutiges Gespräch heraus, dass viele Dinge, bei denen wir schon recht frühzeitig gesagt haben, da ist Handlungsbedarf, von den aktuell die Mehrheit bestimmenden nicht erkannt wurde, aber dann immer wieder auch aufgegriffen wurde. Und jetzt gibt es Luftfilter in Schulen und an dieser Stelle müssen wir auch unseren Kämmerer hochloben, der also haushalterisch da Wege eröffnet hat, die uns die Anschaffung erleichtern bzw. überhaupt möglich machen.
Um das mal so auf den Boden zu bringen, wir sind eine der wenigen Kommunen in Deutschland, die beschlossen hat, und das findet sich auch in der Umsetzung, dass sämtliche Grundschulen und die Jahrgangsstufen 5 und 6 der weiterführenden Schulen durchgängig mit solchen Luftfiltergeräten ausgestattet werden. Und das, obwohl wir natürlich alles andere als finanziell auf Rosen gebettet sind.
Absolut.
Ja, Thema Verkehrswende hatten wir auch mit Daniel Mühlenfeld, unserem umweltpolitischen Sprecher, als Folge. Und zu solchen Sachen gehört natürlich auch der Fahrradverkehr.
Absolut.
Und da hat ja unsere BV3 eine Initiative gestartet. Susanne Dott, unsere Fraktionsvorsitzende der BV3.
Genau. Da ein Dankeschön an Susanne und an die gesamte SPD-Fraktion in der BV3, dass sie sich diesem Thema widmet. Susanne ist ja auch ein Protagonist der Fahrradfahrer. Sie ist, geht immer mit gutem Beispiel voran, ja, und kennt auch wirklich die Probleme vor Ort und hat uns da einen guten Weg gewiesen, wie wir also das Fahrradnetz in Mülheim weiter ausbauen können.
Und in dem Fall ging es um die Fahrradstraße.
Ja. In der Düsseldorfer Straße. Leider ist die Verwaltung da noch zögerlich und hat das erstmal aus technischen Gründen abgelehnt, das umzusetzen, weil Straßenbreite angeblich das nicht hergibt und Parkplätze da entsprechend aufgegeben werden müssen. Aber wir haben ja festgestellt, dass dadurch auch eine Diskussion in Saarland selbst angestoßen worden ist, dass die Saarner Bürgerverein sich des Themas angenommen hat und das weiter vorantreiben wird. Und wir werden die Entwicklung einfach mal begleiten, schauen, was da am Ende an Erkenntnissen rauskommt.
Mhm. Anwohnerparken, auch ein ewiges Thema, da hätte man auch die unendliche Geschichte im Südviertel jetzt erstmal kurz gefasst. Ja,
es bewegt sich doch.
Es hat eine Lösung gegeben, wir nennen es mal Kompromiss und jetzt wird man mal schauen, wie das umgesetzt wird. Und dann können wir dann auch nochmal schauen.
Da können wir im nächsten, in einem Jahr dann im Rückblick schauen,
was sich da entwickelt hat. Eine Sondersendung zu machen.
Genau. Ebenso Sondersendung, das ist das Stichwort, was Klaus gerade liefert, zur Straßenbahn 102 nach Saal. Ich glaube, da können wir eine halbe Stunde drüber reden, welche Möglichkeiten ein solches Verkehrsmittel bieten würde. Aber es ist ja leider Gottes unser Versuch, zumindest einmal zu prüfen, welche Vorteile und gegebenenfalls auch Nachteile eine solche Straßenbahn nach Saarland hätte. Da ist ja leider der Vorschlag, den wir eingebracht haben, das Ganze auf den Prüfstand zu bringen, abgelehnt worden.
Also noch nicht mal zu beschließen, sondern erstmal zu prüfen.
Ja, ja, wir haben nicht gesagt, wir bauen ab mal nächstes.
Interessanterweise ist das eben auch von den Grünen abgelehnt worden. Tja. Da hat wohl die Koalitionsraison gegriffen und das ist aus meiner Sicht, ich glaube nicht nur aus meiner Sicht, sondern sind wir sicherlich einig, eine vertane Chance. Ich will nicht hoffen, dass uns das nochmal einholt, das Thema.
Ja, über den Nahverkehrsplan müssen wir ja auch im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal sprechen.
Das ganze Jahr, denke ich, uns bewegen.
Gut, damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich glaube, wir sollten mal überlegen, ob wir die noch zweiteilen. Das werden dann die Zuhörerinnen und Zuhörer merken, ob es ein Teil oder zwei Teile sind. Das gucken wir mal. 53 Minuten jetzt,
Aber auf die Gefahr hin, dass der Regisseur dieser Veranstaltung das wegschneidet, möchte ich aber nicht versäumen, ihm ganz herzlich dafür zu danken, uns die Möglichkeit gegeben zu haben, siebenmal einen Podcast zu gestalten. Und wir versprechen, dass wir da im nächsten Jahr auch am Ball bleiben werden, dass wir das fortsetzen werden. Dankeschön, lieber Sven.
Ja, danke, Margarete.
Ich schließe mich natürlich an. Und ich denke, die große Vorsitzende wird jetzt sicherlich auch noch die Gelegenheit nutzen, unseren Hörern und Hörern zum Jahresabschluss noch ein paar warme Worte mitzugeben.
Ich meine, wir haben ja schon Fazit gezogen zum Jahr und Ausblick können wir ja in der ersten Folge im nächsten Jahr nochmal nachholen. Von daher ist es vielleicht wirklich gut, jetzt zu den obligatorischen Weihnachtsgrüßen zu kommen.
Ja, die sind selbstverständlich, aber auch trotzdem kommen sie von Herzen. Ich wünsche allen unseren Hörerinnen und Hörern ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches und pandemiefreies Jahr 2022.
Bleiben Sie gesund.
Bleiben Sie gesund.
Und uns gewogen.
Und uns gewogen, ja. Und der übliche Verweis, Sie finden uns online, Sie finden unseren Newsletter. Wir haben uns an unseren Newsletter-Ausgaben in der Reihenfolge der Themen orientiert. Das heißt, wenn Sie den Jahresrückblick schon vorwegnehmen wollen, können Sie einfach unseren Newsletter abonnieren, dann gibt es das direkt bei Gelegenheit. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, Margarete. Und Klaus, schön, dich mal wieder hier gehabt zu haben.
Ja, wir sehen uns auch so sehr.
Wir sehen uns ja wirklich sehr, ja. Es ist, ich freue mich aber immer, dich zu sehen.
Oh! Jetzt wird's Zeit.
Jetzt wird's Zeit. Also, kommen Sie gut ins neue Jahr. Alles Gute, wir hören uns.
im Funkhaus Auerstraße 2022.